Herzlich willkommen zum Podcast von fachinformatiker.de. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts von fachinformatiker.de, der größten Online-Community rund um die IT-Berufe. Mein Name ist Stefan Macke und vielleicht kennst du mich schon von meinem anderen Podcast, dem Anwendungsentwickler-Podcast, den du unter anwendungsentwicklerpodcast.de findest. Wenn nicht, auch nicht schlimm, ist auch nur für Anwendungsentwickler. Wenn du einen der anderen IT-Berufe ausübst, warum solltest du dann deine Zeit bei Programmieren verschwenden, nicht wahr? Gibt's ja noch genug andere Inhalte, die du dir hören kannst. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Reihe von fachinformatiker.de so ein bisschen was auch für alle IT-Berufe mitbringt und nicht nur speziell für Anwendungsentwickler, denn es gibt ja auch noch ganz viele Fiesis da draußen und Informatikkaufleute und. Und von daher hoffe ich, dass dieser Podcast noch mehr Prüflinge erreicht bei der Vorbereitung für die Abschlussprüfung. Bevor wir anfangen mit dem Inhalt, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Macke. Ich bin jetzt seit 7 Jahren Prüfer bei der IHK Oldenburg für den Bereich Anwendungsentwicklung. Habe jetzt also schon ein paar Prüfungen mitgemacht, schon viele Projektdokumentationen gelesen und auch meine eigenen Azubis, die ich seit 2007 betreue, schon recht gut durch die Prüfung gebracht. Von daher glaube ich, dass ich schon ein bisschen was dazu beitragen kann, dass du dich optimal auf die Prüfung vorbereitest oder wenn es darum geht, dass du vielleicht einfach ein paar Informationen haben willst rund um die Prüfung oder den Ablauf der Ausbildung oder was auch immer dich interessiert. Ich hoffe, es ist für dich ein bisschen was dabei. Ich kann auf jeden Fall jetzt aus insgesamt 7 Jahren Prüfertätigkeit, glaube ich, einiges an Geschichten mitbringen und auch Best Practice vielleicht für die Abschlussprüfung, für die Doku und für die Präsi vor allem. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, also die Abschlusspräsentation, da sehe ich immer ganz, ganz viele gruselige Sachen und ich hoffe, dass ich vielleicht dazu beitragen kann, dass das in Zukunft ein bisschen anders wird. Von daher, wenn ich da mal, sage ich mal, mehr drauf eingehe als auf die anderen Bereiche der Abschlussprüfung, dann verzeih mir das, weil ich halt im Prüfungsausschuss sitze und ich da wirklich 8 Stunden dann bei so einem Prüfungstag mir wirklich teilweise gruselige Präsentationen angucken muss. Dokus, da liest man irgendwann über die Fehler weg, aber die Präsentation ist wirklich manchmal haarsträubend. Deswegen mein persönliches Steckenpferd, aber ich bin auch gerne bereit, über alle möglichen anderen Teile der Prüfung und der Ausbildung natürlich zu sprechen und auch über das, was nach der Ausbildung dann läuft, also Einstieg in den Beruf und so weiter und so fort. So, das soll es jetzt aber zu mir auch gewesen sein. Fangen wir mal den Inhalten an. Ich habe kein Thema vorgegeben bekommen. Man kann sich ja einfach so hier bewerben, sage ich mal. Mit diesem Podcast habe ich das jetzt auch so quasi gemacht und ich habe einfach mal überlegt, was könnte denn vielleicht interessant sein für die Leute, die die Website besuchen, was könnten die vielleicht in Podcast-Form konsumieren wollen oder sich anhören wollen. Und ich habe einfach mal so meine Liste der häufigst gestellten Fragen, zumindest meiner Empfindung nach, ich habe das nicht irgendwie ausgewertet, aus dem Forum mitgebracht. Denn ich lese ganz oft, ja sowieso das Forum schon seit einigen Jahren mit und ist jetzt verstärkt seit einem Jahr auch aktiv, sage ich mal, beantworte ich auch sehr viele Fragen. Und was ich da dann teilweise so lese, da kommt mir so vor, als ob sich das immer wiederholt, als ob die Leute immer wieder dieselben Fragen stellen, ja. Und manchmal habe ich auch schon fast keine Lust mehr darauf zu antworten, weil man einfach mit einer kleinen Suchfunktion im Forum die Antwort direkt finden würde. Aber ich habe mir mal überlegt, was könnten denn vielleicht so die wirklich sehr häufig gestellten Fragen sein und was wäre so meine Antwort darauf, dass ich das quasi ein für alle Mal abhaken kann und dann in Zukunft einfach nur noch einen Link auf diese Podcast-Episode veröffentlichen muss, um die Fragen zu beantworten. Ich glaube, das hilft uns allen weiter. Und dann hast du es auch mal aus Sicht eines Prüfers gehört vielleicht, wenn dich das interessiert. Das allererste, was ich vielleicht mal loswerden will, das liest man eigentlich fast in jedem zweiten Post im Forum, die Sache mit der IHK. Ja, es gibt nicht die IHK, sondern es gibt deutschlandweit 79 verschiedene IHKen, also Industrie- und Handelskammern. Und wenn man es mal runterbricht, ist es so, dass jede IHK mehr oder weniger ihr eigenes Süppchen kocht. Das heißt, wenn die Prüfung organisieren, zum Beispiel wie viele Seiten die Doku haben muss oder ob da eine Literaturangabe rein muss oder keine Ahnung was. Alles, was die so an Vorgaben machen rund um die Abschlussprüfung, ist theoretisch von IHK zu IHK unterschiedlich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Forumbeitrag schreibst und irgendwie fragst, wie ist es denn bei der IHK Bielefeld mit der Seitenzahl? Muss das denn so und so und so sein? Das ist eine Frage, die kann dir wahrscheinlich niemand beantworten, außer du hast extremes Glück und findest jemanden, der bei deiner IHK Prüfer ist oder vielleicht für die IHK arbeitet. Dann kann er dir das eventuell sagen. Du wirst es aber in 99% der Fälle wahrscheinlich nicht rausbekommen, weil du einfach so ein Glück normalerweise nicht hast. Von daher, wenn du irgendwelche speziellen Fragen hast zu deiner Abschlussprüfung, dann ruf bei deiner IHK an. Eine andere Antwort kann man dir eigentlich nicht geben. Es ist für dich irrelevant, ob irgendwelche anderen Leute bei der IHK Nürnberg oder Oldenburg oder sonst wo andere Erfahrungen gemacht haben. Was für dich wichtig ist, für deine Abschlussnote und für deine Abschlussprüfung, das sind die Aussagen deiner IHK. Also verlass dich nicht auf irgendwelche Antworten von irgendwelchen wildfremden Leuten im Internet, die gar nicht bei deiner IHK sind, sondern frag einfach nach. Die Leute bei der IHK sind dafür da, um dir solche Fragen zu beantworten. Also nimm einfach das Telefon in die Hand oder dein Handy oder was auch immer und ruf da an oder schick eine Mail oder kontaktiere die Damen und Herren auf irgendeine andere Art und Weise. Aber bitte verlass dich nicht auf Aussagen aus dem Internet, wenn es um deine Abschlussprüfung geht. Ich denke, das sollte dir wichtig genug sein, um einmal kurz da anzurufen und dir eine verbindliche Aussage zu holen. Die werden dir ganz sicher weiterhelfen, die Mitarbeiter dort. Die restlichen Fragen, die ich jetzt durchgehen werde, habe ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen chronologisch sortiert nach dem Ablauf vielleicht in der Ausbildung. Ich fange mal ganz vorne an, weil ich teilweise auch schon einige Beiträge im Forum gelesen habe, in denen es darum geht, wie man sich auf eine Ausbildung optimalerweise vorbereitet. Und da lese ich halt ganz oft so, ich werde eine Ausbildung anfangen zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Wie bereite ich mich am besten vor? Wie lerne ich am besten programmieren, damit ich am besten schon am ersten Tag der Ausbildung perfekt programmieren kann? Beziehungsweise, wenn ich mich bewerbe, wie kann ich denn noch mein GitHub-Profil anhängen und welche Open-Source-Projekte ich gemacht habe und. Die müssen ja irgendwie glauben, dass ich schon programmieren kann. Und da vielleicht eine ganz einfache Antwort, nee, musst du nicht. Wenn du Anwendungsentwicklung lernen möchtest, dann musst du nicht programmieren können. Genauso wenig wie ein Maurer-Lehrling schon ein Haus gebaut haben muss, wenn er anfängt. Das ist einfach Quatsch, ja. Das ist eine Ausbildung, um die du dich da bewirbst. Und dafür musst du weder schon 37 Netzwerke konfiguriert haben, wenn du Fisi machen willst, noch irgendwie große Programme programmiert haben. Darum geht es nicht. Du sollst das lernen in der Ausbildung. Es gibt bei einigen Ausbildern sogar die Idee zu sagen, die Leute sollen am besten gar nicht programmieren können oder gar nicht mit der Administration oder wie auch immer zu tun haben, damit die sich da nichts Falsches beigebracht haben. Das muss man nämlich dann mit großem Aufwand wieder abtrainieren, in Anführungszeichen. Ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Ich glaube nicht, dass man sich so viel falsch beibringen kann, dass man jetzt wirklich als Ausbilder mehr Aufwand hat. Natürlich finde ich es toll, wenn die Leute schon mal programmiert haben, jetzt in meinem speziellen Fall. Ganz klar, aber nicht deswegen, weil ich dann weniger Arbeit habe als Ausbilder, sondern deswegen, weil ich weiß, dass die Leute auch wirklich Bock auf den Job haben. Ja? Also wenn du dich zum Beispiel um eine Ausbildung für einen Fachinformatiker für Systemintegration bewirbst und du hast schon mal bei deiner lokalen LAN-Party irgendwie ein bisschen Netzwerkverkabelung gemacht, ja super, ist doch geil. Dann weiß ich, dass du weißt, was auf dich zukommt und dass du nicht nach einer Woche sagst, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Ne? Darum geht's mir, aber es geht mir insbesondere nicht darum, dass die Leute quasi schon fertige Anwendungsentwickler sind, wenn ich sie einstelle. Denn das ist eigentlich auch meine Kernaussage, die ich jetzt rüberbringen will. Solltest du dich auf einen Job bewerben, um eine Ausbildung bewerben und die erwarten von dir, dass du schon quasi fertig programmieren kannst oder was auch immer, eine Kostenkalkulation aufstellen kannst oder irgendwelche Netzwerkverkabelungen durchführen kannst, ja, dann ist die Chance relativ hoch, dass das Ausbildungsunternehmen dich gar nicht ausbilden will, sondern dich einfach nur als billige Arbeitskraft einstellen will. Von daher wäre ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Das kann bei bestimmten Ausbildungsunternehmen anders sein. Ich will jetzt auch gar keine pauschale Aussage da treffen, aber ich vermute, dass es in vielen Unternehmen leider so läuft. Die wollen halt einen billigen Azubi, der im Prinzip schon alles kann. Die wollen da keinen Ausbilder daneben sitzen, das kostet viel zu viel Geld. Der soll am besten selber lernen, wenn er überhaupt noch was lernen soll, weil am besten macht er den ganzen Tag Support und baut irgendwie Webseiten oder so, die man teuer verkaufen kann. So hört sich das ganz häufig an, wenn ich da so Beiträge im Forum lese. Und da möchte ich dich so ein bisschen vor warnen. Also wenn das bei deinem Ausbildungs- oder bei deinem potenziellen Ausbildungsunternehmen so ist, Vorsicht, eventuell lieber die Finger weg und woanders hingehen. Dann eine weitere Frage, wenn wir jetzt quasi in der Ausbildung schon sind und in der Berufsschule, kommt man dann zu den ersten Lernfeldern, so heißt es dort ja, dann wird man feststellen, Mensch, da muss man ganz schön viel Kaufmenschenkram lernen, ne? Von Rechnungswesen über Vertragsrecht und Mutterschutz und weiß der Geier nicht, was man da alles lernen muss, ja. Es gibt sogar in der schriftlichen Abschlussprüfung ja einen extra Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde, das heißt, da muss man ausschließlich über diesen ganzen Wirtschaftskram irgendwie eine Prüfung ablegen und da meckern ganz häufig die Prüflinge immer rum und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, denn wenn man sich ein bisschen über den Job informiert, dann wüsste man, dass die Fachinformatiker und auch die anderen IT-Berufe zu den Kaufmenschenberufen gehören. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Denn zum Beispiel, ich als Programmierer, wenn ich mich da hinsetze und den ganzen Tag irgendwas programmiere, aber am Ende geht das hinten und vorne nicht auf mit der Kostenrechnung zum Beispiel, dann kann mein Chef vielleicht irgendwann den Laden zumachen. Und da kann ich so toll programmieren, wie ich will. Da kann ich auch 37 verschiedene Programmiersprachen anwenden. Aber wenn das Projekt sich am Ende nicht rechnet, dann habe ich ein dickes Problem. Und das ist bei den anderen IT-Berufen genau das Gleiche. Ein Fisi, der meinetwegen einen Schulungsraum aufsetzt, ja, der kann auch nicht die super teure Mega-Hardware anschaffen, wenn sich das über die Schulungsgebühren zum Beispiel erst in 7 Jahren amortisiert. Jetzt als Beispiel, ja. Also die kaufmännischen Anteile beim Beruf, das ist nicht etwa irgendwas, was sich Leute ausgedacht haben, die keine Ahnung haben und die mit den IT-Berufen nichts am Hut haben, sondern das ist bewusst Teil der Ausbildung. Und ich finde, darüber muss man sich auch nicht beschweren, sondern das sollte man als das akzeptieren, was es ist, nämlich als Kernbestandteil der Ausbildung. Und von daher muss man das auch auf jeden Fall in der Abschlussprüfung zeigen, dass man nicht nur technisch, sondern eben auch kaufmännisch was drauf hat. Also nicht beschweren, sondern akzeptieren, dass das zur Ausbildung gehört und einfach mal lernen. Denn es ist auch sinnvoll, das zu können. So, da machen wir mal einen Sprung zum Ende der Ausbildung schon. Ja, mehr Fragen fallen mir jetzt gar nicht so ein zum Einstieg in die Ausbildung. Aber ganz häufig, jetzt gerade so in den Monaten und Wochen vor den Prüfungsterminen immer, im Winter und Sommer, sieht man dann wieder Threads, sowas wie, in einem Monat ist die Prüfung, ich fange jetzt endlich mal an zu lernen. Was gucke ich mir am besten an? Was soll ich lernen? Ja, am besten noch in Verbindung mit der Frage, was kommt denn wohl in der schriftlichen Prüfung dran? So, das ist immer meine Glaskugelfrage. Ja, was glaubt ihr denn, was in der schriftlichen Prüfung so an Themen drankommt? Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass ich nicht ganz so viel lernen muss, sondern mich am besten auf die Themen fokussiere, die ja sehr wahrscheinlich drankommen. Und das ist natürlich völliger Quatsch, denn keiner weiß, was in der Prüfung drankommt. Ja, höchstens die Leute, die die Prüfung erstellt haben. Ja, das ist noch nicht mal der Prüfungsausschuss oder die IHK oder irgendwer, sondern dafür gibt es einen speziellen Ausschuss, der diese Prüfung erstellt. Und da wird normalerweise auch nicht irgendwie im Vorfeld irgendwas bekannt werden. Da werden die schon sehr drauf aufpassen. Genau wie bei Abi-Klausuren oder sonstigen wichtigen Prüfungen, da wird normalerweise nicht mal eben so ein Packen Prüfung vom Laster fallen, dass man da mal eben reingucken kann. Von daher ist das alles reine Mutmaßung, was man da im Forum zum Beispiel immer wieder liest. Kann natürlich auch sein, dass man mal Glück hat, ne, und dass man wirklich mal in so einem Thread eine Antwort bekommen hat und da kommen wirklich dann diese Fragen dann dran oder diese Themenbereiche. Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich und wenn man einfach wild drauf losrät und man kriegt 100 Antworten, ja, dann ist vielleicht einer dabei, der Glück hatte und die Themen getroffen hat. Aber man kann in keinster Weise irgendwie vorhersagen, was dran kommt. Das muss ich jetzt nochmal wieder ein kleines bisschen relativieren, weil zum Beispiel für die Anwendungsentwickler, die ich auch betreue und wo ich auch die Prüfung immer korrigiere, kann man schon ziemlich genau sagen, welche Themenfelder drankommen werden. Es wird zum Beispiel immer irgendwas mit UML drankommen, irgendwas mit Datenbanken, irgendwas mit SQL, es wird auch irgendeine Programmieraufgabe drankommen und wahrscheinlich irgendwas mit Projektmanagement. Ja, aber im Bereich GH2 zum Beispiel, ganzheitliche Aufgaben 2, da ist es eigentlich völlig wahlfrei, was da dran kommt. Da kann was aus dem Physi-Bereich drankommen oder mal ein englischer Text oder mal ein Angebot rechnen oder auch mal eine Programmieraufgabe. Sehr selten, aber sowas kann drankommen. Von daher ist es wirklich völlig wahllos, was da drankommt manchmal. Und da kann man sich also in keinster Weise irgendwie darauf vorbereiten und nur diesen einen Teil lernen, von dem man glaubt, der kommt dran. Das ist einfach Quatsch. Und zurück zu meiner Ausgangsfrage. In einem Monat ist die Prüfung. Was soll ich jetzt lernen? Da muss eigentlich meine Standardantwort sein, Junge oder Mädchen, du fängst einfach viel zu spät an. Man kann nicht einen Monat vor so einer wichtigen Prüfung, die quasi dein gesamtes Berufsleben noch beeinflussen wird, wenn du nicht danach noch irgendwie studieren gehst, ja, da kann man nicht einen Monat vorher anfangen. Und gerade nicht in den IT-Berufen, wo es so ein riesiges Themenspektrum gibt, ja. Das sind ja, da geht's ja wirklich von Verkabelung bis hin zu SQL-Abfragen und ich weiß nicht, was jetzt fällt mir alle gar nicht was ein, aber was ich gerade auch schon gesagt habe, so Rechnungen schreiben und hier noch eine Kalkulation und da noch englische Texte und so. Es gibt so viel Kram, den man da können muss, ja. Nicht umsonst ist mein Lieblingsbuch zu dem Thema, das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken, über 1000 Seiten dick, ja. Und da sind noch nicht mal alle Themen drin, die prüfungsrelevant sind. Also, mach dir das mal deutlich. Es ist ein Haufen Zeug, den du da lernen musst für die Abschlussprüfung. Und einen Monat vorher anzufangen, ist einfach zu spät. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie besonders schlau ist, wenn man sich ganz viel und ganz schnell dieses ganze Zeug reinballert und eine tolle Prüfung macht. Darum geht's hier nicht, sondern du sollst ja das, was du da lernst, auch in deinem Job nachher anwenden. Du sollst zum Beispiel als Anwendungsentwickler nicht nur für die Prüfung UML-Diagramme malen können, sondern eventuell auch erkennen, dass du das in deinem Job auch sinnvoll anwenden kannst. Ja? Vielleicht nicht unbedingt zur Modellierung, weil du eher agil entwickelst, sondern eher zu Dokumentationszwecken, aber who cares, ja? UML ist UML. Und beim Physi zum Beispiel das Gleiche. Da ist es vielleicht mal tatsächlich wichtig zu wissen, welches Kabel man nehmen sollte, wenn man zwei Gebäude verkabelt, wenn das denn zur täglichen Arbeit gehört. Also von daher, es geht hier nicht darum, für die Prüfung zu lernen und sich alles, das heißt ja so schön Bulimie lernen, ne, alles reinballern und dann ist es nach der Prüfung wieder weg. Das ist nicht das Ziel, sondern du willst ja nicht nur einen guten Abschluss machen, sondern du willst das Zeug auch in deinem Berufsalltag anwenden können. Und ich glaube auch dein Ausbildungsunternehmen hat daran ein Interesse, wenn du nicht einfach nur stumpf irgendwelche Sachen auswendig lernst, sondern wenn du auch erkennst, was der Sinn dahinter ist und das dann auch sinnvoll im Praxisalltag für dein Unternehmen, was sich ja letztlich dafür bezahlt, dann auch anwendest. So, aber wenn du dich jetzt nun gezielt auf die Prüfung vorbereiten möchtest, was ja durchaus sinnvoll wäre, und wenn du jetzt hoffentlich dann vielleicht, sage ich mal, ein halbes Jahr vorher anfängst oder vielleicht sogar ein Jahr vorher, ja, dann macht man das am besten mit den alten Prüfungen. Denn zum Beispiel sich die Sachen auswendig reinziehen ist eine tolle Sache, aber die Fragestellung in den IHK-Aufgaben ist manchmal ein bisschen komisch. Und du kannst dich am besten darauf vorbereiten, indem du die alten Prüfungen dir anschaust und die einfach versuchst durchzugehen. Und vor allem auch unter Zeitdruck, damit du auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommst, ob du die Aufgaben überhaupt lösen kannst in der Zeit. Ja? Wenn du als Anwendungsentwickler zum Beispiel einen großen Pseudocode schreiben musst und du hast dafür netto 18 Minuten Zeit, dann ist das manchmal ein bisschen tricky. Und von daher ist es ganz sinnvoll, die alten Sachen wirklich unter realistischen Bedingungen zu üben, um einschätzen zu können, ob du das dann in der richtigen Prüfung auch hinbekommst oder nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kriegst du denn die ganzen alten Prüfungen? Einfache Antwort, kaufst du dir einfach. Im Internet beim U-Form Verlag kannst du die alten Dinger kaufen, allerdings ohne Lösung. Ja, es gibt nur für die Viso-Teile die Lösung, für ganzheitlich 1 und 2 gibt es leider keine Lösung. Und das wäre der offizielle Weg. Vor allem kannst du, ich meine, die Dinger sind nicht allzu teuer, die kosten, glaube ich, 12 Euro oder so pro Prüfung, also wo ganzheitlich 1, 2 und Viso drin ist. Von daher könntest du theoretisch sogar selbst kaufen, aber das muss eigentlich gar nicht das Ziel sein, denn dein Ausbildungsunternehmen ist eigentlich hier in der Pflicht. Ne? Das geht hier um eine Prüfungsvorbereitung. Und da sollten sie die paar Euro überhaben, um die Prüfung eigentlich für dich anzuschaffen. Sollte das nicht drin sein, warum auch immer, ja, wenn dein Unternehmen die Dinger nicht sowieso schon rumliegen hat, weil sie eine vernünftige Ausbildung machen und du kriegst sie nicht dazu, die Teile für die paar Euro anzuschaffen, dann kannst du es natürlich im Internet versuchen. Klar, da gibt es auch gerade im Forum bei fachinformatiker.de immer wieder Threads, oder ich glaube, es ist nur ein einziger Thread, ehrlich gesagt, wo die Leute einfach immer wieder ihre Sachen reinpacken, wenn sie die Prüfung dann irgendwie bereitstellen, auf irgendwelchen FTP-Servern oder per Mail oder weiß der Geier was. Kannst du natürlich machen, sei dir aber dessen bewusst, dass das Ganze natürlich urheberrechtlich völlig daneben ist. Das ist genauso, als wenn du irgendwelche Filme oder MP3s dir irgendwo runterlädst. Ja, das handelt sich hier um urheberrechtlich geschütztes Material und das darfst du auf jeden Fall nicht als PDF einfach irgendwelchen fremden Leuten per Mail schicken. Ja, und du darfst es auch nicht von irgendwelchen fremden Leuten beziehen. Also von daher, überleg dir gut, ob das wirklich so sinnvoll ist, diese Urheberrechtsverletzung zu begehen oder ob du nicht einfach deinen Chef um ein paar Euro fragst, um dir die Dinger zu kaufen. Es gibt natürlich noch den weiteren großen Teil der Abschlussprüfung, auf den immer viele Fragen im Forum abzielen, und zwar das Abschlussprojekt. Ja? Und da sehe ich auch immer wieder ganz, ganz viele Threads, wo es darum geht, dass die Leute einfach kein Projektthema haben und die fragen dann einfach, Leute, könnt ihr mir vielleicht ein Projektthema empfehlen? Ja, sehe ich ganz oft auch im Bereich FISI für Anwendungsentwicklung. Ja, sehe ich es nicht so oft, aber gerade für die FISIs sehe ich es ganz häufig, dass sie halt fragen, ich habe dies und das und jenes gemacht in meiner Ausbildung, was soll ich als Projektthema machen? Und die Antwort auf so eine Frage ist immer, keine Ahnung, das musst du eigentlich selber wissen, denn es geht beim Projekt explizit darum, dass es ein Praxisprojekt sein soll und zwar aus deiner eigenen Praxis. Du sollst dir also nicht für das Abschlussprojekt irgendein Thema ausdenken, was überhaupt keine Praxisrelevanz hat, sondern es geht darum, dass du vielleicht für einen echten Kunden oder für ein Inhouse-Projekt oder was auch immer aus deinem Bereich etwas umsetzt. Und von daher kann dir eigentlich niemand aus dem Forum irgendwas empfehlen, denn es muss eigentlich ein betrieblich begründetes Projekt sein. Also selbst wenn dir mir jetzt ein tolles Thema einfällt, zum Beispiel, weiß der Geier was, RFID oder wie auch immer, wenn dein Unternehmen dazu gar keinen Bezug hat und überhaupt keine Anwendung für dieses Thema findet, ja? Wie willst du da ein vernünftiges Projekt schreiben? Du musst deine Kostenplanung machen, du musst das mit deinen Kollegen durchsprechen und so weiter. Willst du das alles aus den Finger saugen? Soll das einfach irgendwie ein völlig fiktives Ding werden? Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Also du musst dir ein Thema suchen, was zu deinem Arbeitsalltag passt. Das Forum kann dir dann sicher dabei helfen, wenn du dir ein Thema ausgesucht hast, dir so ein bisschen Tipps zu geben, worauf du vielleicht achten solltest. Also zum Beispiel kaufmännische Anteile sind zu gering oder der Umfang ist nicht groß genug, technische Tiefe ist nicht erreicht. Also alle diese Anforderungen, die in so einem Abschlussprojekt gestellt werden, da kann dir natürlich das Forum dabei helfen. Wenn du zum Beispiel einen Projektantrag anstellst, kann man dir ein Feedback geben, was da gut ist, was schlecht, was du halt noch vertiefen musst oder eben rausstreichen musst oder wie auch immer. Dafür ist das Forum sehr, sehr gut geeignet und da gibt es auch immer viele wertvolle Tipps und viele gute Beiträge. Keine Frage. Aber dir ein Thema zu empfehlen, halte ich persönlich für unmöglich, weil du das für dich selber entscheiden musst. Von daher, wenn du so einen Thread startest wie, hey Leute, nächste Woche muss ich den Antrag abgeben und ich habe noch kein Thema, legt mal los, was soll ich machen? Das ist ein Problem, das können wir dir nicht abnehmen, das kann auch das beste Forum der Welt nicht lösen, sondern du musst ein sinnvolles Thema finden, denn du musst es ja auch umsetzen und dein Unternehmen muss das Ganze auch begleiten und unterstützen. Und von daher, wie gesagt, das ist ein Problem, was das Forum für dich nicht lösen kann. Wenn man dann wieder in den Bereich der Projektanträge schaut, wenn es dann also soweit ist, dass die Leute Themen gefunden haben und dann wirklich auch dazu Fragen stellen, dann kommt natürlich ganz häufig auch sowas wie, mein Projektantrag wurde abgelehnt. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich bearbeiten? Das ist dann vielleicht nach Ablehnung des Antrags ein bisschen zu spät. Also wenn du dir nicht sicher bist, wenn du vielleicht keine Hilfe bekommst oder dein Ausbilder, dein Unternehmen unterstützt dich nicht, wie auch immer, dann würde ich dir doch stark empfehlen, den Antrag einfach vor der Einreichung online zu stellen und nicht erst danach, wenn er schon abgelehnt wurde. Ja, das ist ja dann quasi schon ein Fehlversuch, in Anführungszeichen. Das kostet dich nur Zeit und Nerven. Von daher, wenn du dir unsicher bist, dann stell das Ding doch einfach direkt rein und lass es bewerten oder lass den Feedback geben und warte nicht, bis die Prüfungsausschüsse das abgelehnt haben. Das wäre eigentlich ziemlich blöd. Aber was dann immer kommt, wenn ich mir solche Projektanträge anschaue, ist auch egal, ob die vor Einreichung oder nach Ablehnung eingestellt werden. Es krankt eigentlich fast immer an denselben Problem. Und zwar entweder ist die fachliche oder wirtschaftliche Tiefe einfach nicht gegeben. Das heißt, da wollen vielleicht Leute irgendwie einen Schulungsraum aufbauen mit 3 PCs. Ja? Das reicht für ein Fisi zum Beispiel einfach hinten und vorne nicht aus. Ja? Oder es werden zum Beispiel irgendwelche Entscheidungen gar nicht getroffen oder begründet. Da wird einfach gesagt, ich schaffe ein NAS an für diesen und jenen Preis und das baue ich auf und aber ich muss überhaupt keine Entscheidung treffen. Und das ist nun mal ein wichtiger Bestandteil eines ausgelehrten Fachinformatikers, dass er Entscheidungen treffen kann. Genauso als Anwendungsentwickler, da wird dann vielleicht irgendwie die x-te kleine Projektverwaltungssoftware gebaut, die man quasi für 50 Euro so im Internet kaufen kann. Oder es wird irgendwie eine viel zu kleine Anwendung gebaut, irgendwie, keine Ahnung, 2 Datenbanktabellen und 2, 3 kleine Formulare drüber für eine Zeiterfassung oder sowas, ja. Und das ist einfach fachlich viel zu wenig. Von daher, da ist dann das Hauptproblem, dass die Leute einfach nicht genau formulieren können, was sie eigentlich in ihrem Projekt umsetzen, wie viel das eigentlich wirklich ist und ob das angemessen für diesen Berufsabschluss ist. Oder, was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass eine völlig unrealistische Zeitplanung vorliegt, beziehungsweise eine Zeitplanung, die überhaupt nicht detailliert genug ist. Beispiel kann ich nur immer wieder sagen, meine Entwicklungsprojekte, da habe ich dann Leute, die vielleicht 40 Stunden für die Softwareentwicklung einplanen, ohne das runterzubrechen, was in diesen 40 Stunden tatsächlich passiert. Ja, da ist dann sowas wie eine Analysephase mit 5 Stunden und hier noch Dokumentation mit 7 Stunden und. Und dann kommt 40 Stunden Programmieren. Und das ist natürlich von der Projektplanung her völlig unsinnig. Ja, das ist über die Hälfte der Projektzeit bei 70 Stunden für einen Anwendungsentwickler, die nicht weiter runtergebrochen ist. Das heißt, das ist so eine Art Blackbox. Ja, da programmiert der Typ einfach irgendwie 40 Stunden vor sich hin und am Ende kommt eine Software raus. So, das ist keine planvolle Softwareentwicklung. Ja, und ähnlich sieht's beim Fisi aus, wenn einfach riesengroße Zeitphasen verplant werden, ohne genau runterzubrechen, was da eigentlich passiert in dieser Zeit. Man kann dem Kunden zum Beispiel nicht einfach 8 Stunden für irgendwas in Rechnung stellen, ohne dem genau zu sagen, was ich eigentlich in dieser Zeit da gemacht habe. Und das passiert dann aber erstaunlicherweise immer in diesen Projektanträgen. Dieselben Leute, die diese Projektanträge schreiben, würden wahrscheinlich bei einem Kunden das Ding um die Ohren gehauen bekommen, weil der Kunde dafür keine Kohle rüberrücken lassen würde für die Aufgaben, die da drin stehen. Ja? Aber bei so einem Abschlussprojekt ist das wohl nicht so wichtig und da wird dann einfach mal, ach ja, komm, hier, 40 Stunden, zack, und dann hat sich das erledigt. Und dann wundert man sich, wenn der abgelehnt wird. Also, es muss sich hier um ein realistisches Projekt handeln und das wird auch dadurch deutlich, dass genau festgelegt wird, wofür die Zeit, die man zur Verfügung hat, benutzt wird und wie man das geplant hat, um das Projekt eben umzusetzen. Okay, dann ist der Antrag genehmigt und man kann loslegen mit der Projektumsetzung. Übrigens, wichtiger Tipp, wirklich erst dann loslegen, wenn der Antrag genehmigt ist und nicht schon vorher. Denn wenn er dann abgelehnt wird oder mit Änderungen akzeptiert wird, dann hat man die ganze Arbeit umsonst gemacht. Außerdem wäre es von den Richtlinien her auch nicht konform zu den Vorgaben. Von daher kann es sogar dazu führen, dass du dann am Ende durchfällst, wenn die Leute rausbekommen, dass du schon vor der Genehmigung des Antrags mit dem Projekt losgelegt hast. Übrigens, wenn du irgendwelche konkreten Fragen hast rund um diese, ja, sage ich mal, Vorgaben, was die Ausbildung angeht, dann schau doch einfach mal in die entsprechende Verordnung. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, aber dadurch erübrigen sich fast 50% aller Threads im Forum, wenn man einfach mal in die Verordnung für die Berufsausbildung schauen würde. Da steht es nämlich immer haargenau drin, wie zum Beispiel die Abschlussprüfung aufgebaut ist, wann man wiederholt, wann man in die Ergänzungsprüfung muss und. Das steht da schwarz auf weiß seit fast 20 Jahren. Guck doch einfach mal rein. Den Link packe ich in die Shownotes zu dieser Episode. Eine Sache, die in der Verordnung aber nicht drin steht, ist die konkrete Ausgestaltung zum Beispiel der Projektdokumentation. Und da sehe ich auch immer ganz, ganz viele Fragen von Prüflingen, die die Doku gerade geschrieben haben oder gerade dabei sind. Das geht in so eine Richtung wie zum Beispiel, wie viele Seiten muss ich denn schreiben? Wie ist der Zeilenabstand? Was mache ich mit dem Anhang? Wo fängt die Seitennummerierung an? Und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, alles, was irgendwie die formalen Vorgaben angeht, rund um die Projektdoku, und da muss die Antwort eigentlich immer sein, frag deine IHK. Genau wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe. Das sind Formalien, die deine IHK individuell festlegt und die im Zweifel bei jeder IHK unterschiedlich ist. Von daher, solche pauschalen Aussagen wie bei mir waren es 15 Seiten, also halt dich dran, bloß auf keinen Fall mehr machen und auf keinen Fall weniger, das sind Diskussionen, die bringen dich nicht weiter, denn du musst dich an die Vorgaben deiner IHK halten und die sind hundertprozentig einzuhalten. Denn wenn du dann am Ende eine schlechte Note bekommst, ja, weil du dich an irgendeine andere Vorgabe gehalten hast, dann sagt deine IHK, ja, das ist ja alles schön, was irgendwer im Internet in einem Forum gesagt hat, aber bei uns steht hier in diesem Dokument, was du bei einem durch einen Anruf bei uns sofort per Mail erhalten hättest, wenn du dich mal gekümmert hättest, ja. Laut diesem Dokument musst du es anders machen und das ist unsere Bewertungsgrundlage. Also von daher, wie gesagt, kümmere dich nicht um das, was das Forum sagt, sondern frag deine IHK. Und die werden dir normalerweise irgendwas geben können, wo drin steht, die und die Schriftart, das ist der Zeilenabstand, das ist die maximale Seitenzahl und. Da wird es normalerweise immer irgendein Dokument geben, was sie dir rüberschicken oder was vielleicht sogar einfach mit einer simplen Suche auf der Website der IHK auffindbar ist. Ja, das habe ich halt auch schon ganz oft in den Threads gelesen. Die erste Antwort auf so eine Frage ist dann einfach der Link auf die Datei der entsprechenden IHK. Und da muss man, glaube ich, einem fast fertigen Fachinformatiker so viel Fachkenntnis zusprechen, dass er mal eben mit einer Google-Suche oder bei der internen Suche der entsprechenden IHK solche Dokumente finden kann. Ja, das zeugt dann nicht gerade von einem zu erwartenden guten Abschluss, wenn man noch nicht mal so eine PDF-Datei findet. Ja, okay, und dann habe ich zum Abschluss der heutigen Episode nochmal zwei andere Fragen. Und zwar kommt das auch ganz häufig im Thema, im Forum natürlich, sowas wie, wie viel verdient ein Fachinformatiker? Jetzt letztens gerade noch wieder die Frage gelesen, einfach, was verdient ein Fachinformatiker in der Stunde? So, und das sind solche Fragen, die kann man einfach nicht beantworten, denn es hängt von so vielen Faktoren ab, wie viel man verdient. Das ist auch eigentlich völlig irrelevant, ob es ein Fachinformatiker ist oder irgendein anderer Beruf. Das kann man einfach pauschal nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, ein Arzt verdient X. Das ist einfach unmöglich, denn es gibt zum Beispiel niedergelassene Ärzte, es gibt Ärzte im Krankenhaus, es gibt Oberärzte, es gibt alle möglichen verschiedenen Ärzte. Und genauso gibt es auch verschiedene Fachinformatiker. Es gibt Physis, die aber Anwendungsentwicklung machen. Oder es gibt Software-Team-Lead-Leute. Oder, ich weiß es nicht, der Chefeinkäufer mit 27 Personen unter sich und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich als Fachinformatiker arbeite, in welcher Branche, in welcher Region ich arbeite. Ja? Ob ich in Hamburg und München arbeite oder irgendwo auf dem Land, das ist ein Riesenunterschied teilweise. Von daher, wenn dann im Forum gesagt wird, ja, wenn du fertig bist, musst du mit mindestens 40.000 brutto reingehen. So, dann stellt sich am Ende aber heraus, die Person, die das geschrieben hat, wohnt in München. Und derjenige, der die Frage stellt, wohnt irgendwo in Norddeutschland auf dem platten Land. Da sind 40.000 vielleicht unrealistisch, weil die Lebenshaltungskosten mal einfach halb so groß sind. Ja? Das sind Fragen, die kann man einfach nicht realistisch beantworten. Von daher ist es immer wichtig, den Kontext zu wissen. Also, wo arbeitest, also jetzt nicht die Firma, wo arbeitest du, das jetzt vielleicht nicht, ne? Aber in welcher Region arbeitest du? Was sind überhaupt deine Aufgaben? Hast du Führungsverantwortung oder nicht? Was ist überhaupt dein letzter Abschluss? Wie gut war der Abschluss? Und was sind halt deine aktuellen Aufgaben? Ja? Das ist auf jeden Fall mal mindestens das, was du dazu beitragen musst, damit man dir überhaupt in Ansatzweise eine Auskunft geben kann, was du vielleicht verdienen könntest. Und passend dazu gibt's auch einen Riesen-Thread mit ganz, ganz vielen Antworten im Forum, nämlich mit dem Titel »Was verdient ihr?« glaube ich. Ja, da kannst du mal reingucken. Da gibt's ganz, ganz viele Beispiele von anderen ausgelehrten Fachinformatikern, die halt ihre Sachen da eingestellt haben. Und mit denen kannst du dich dann vergleichen und vielleicht findest du auch jemanden, der ungefähr zu dem passt, was du an Rahmenbedingungen mitbringst. Also, wenn du solche Fragen stellst, bitte die Kontextinformationen ergänzen, sonst kann man dir einfach überhaupt nicht weiterhelfen und die Leute sind dann auch irgendwann genervt. Ne? Wenn du einfach nicht mal wenigstens 5 Minuten suchst, wie andere denn nach sowas fragen und einfach drauf losballerst, was kann ich denn vielleicht verdienen? So nach dem Motto, ich brauche dringend mehr Kohle, sag mir, wie viel ich verdienen kann. Ja, ohne beim Chef rauszufliegen, so nach dem Motto. Das sind einfach total unvorbereitete Fragen und da wird dir einfach niemand drauf antworten. Die Leute werden einfach irgendwann auch sauer, weil sie das zum 37. Mal lesen, sowas. Außerdem gibt es natürlich auch immer wieder Gehaltsstatistiken, ob es jetzt zum Beispiel bei Heise ist, in der CT oder IX, haben die, glaube ich, einmal jährlich so eine riesengroße Gehaltsstudie mit allen möglichen Sachen, mit letzter Abschluss und Vergleich auch Ausbildung, Studium und so weiter. Das kann man natürlich auch immer empfehlen. Da kann man auch immer erstmal so eine gewisse Grundlage herausfinden, auf der man vielleicht aufsetzen kann für seine konkreten Gehaltsforderungen. So, und die letzte Frage für heute, die zielt dann so ein bisschen auf den Bereich nach der Ausbildung. Denn wenn ich dann fertig bin mit meiner Prüfung, die hoffentlich gut gemeistert habe, und ich suche mir dann einen neuen Job, dann gibt es natürlich auch immer wieder Probleme oder Fragen, die auftreten, wenn ich mich bewerbe irgendwo. Und da sehe ich halt dann auch ganz häufig solche Threads wie, hier ist meine Bewerbung, sagt mir, warum ich nicht genommen werde. Jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Viele stellen natürlich auch ihre Bewerbung online, bevor sie sie abschicken, was genau wie beim Projektantrag vielleicht der schlauere Weg wäre, ja. Und nicht erstmal 200 Bewerbungen schreiben und dann fragen, warum die denn alle abgelehnt werden, sondern vielleicht vor dem ersten wegschicken, mal ein Feedback holen von anderen. Denn im Forum gibt es natürlich auch neben mir auch andere, zum Beispiel IHK-Prüfer oder Ausbilder oder vielleicht auch Leute in Führungsverantwortung, die solche Entscheidungen treffen. Und die können dir dann vielleicht auch ein Feedback geben, was denn an deiner Bewerbung nicht so toll ist. Und eine ganz pauschale Aussage, die man fast auf jede Bewerbung, die da eingestellt wird, eigentlich sagen kann, ist: Deine Bewerbung wird wahrscheinlich deswegen immer abgelehnt, weil du dich null um das Unternehmen kümmerst, sondern ausschließlich davon erzählst, was du denn alles schon Tolles gemacht hast. Das sieht man fast in jeder Bewerbung, die da eingestellt wird. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, ich kenne die und die Technologie, ich kenne die und die Programmiersprachen, ich habe diese tolle Software entwickelt, ich habe an diesem Open-Source-Projekt mitgemacht und ich habe dies und das und jenes gemacht. Ja, das ist alles eine ganz tolle Sache, aber du gehst halt überhaupt gar nicht auf das Unternehmen ein mit sowas. Ne? Die Frage, die das Unternehmen sich stellt, ist doch, welche Person ist für diesen Job, für den wir gerade eine Stelle zu besetzen haben, die optimale Person. Und die wollen wissen, warum deren Kenntnisse perfekt auf die Stelle passt. Die wollen nicht wissen, was du alles schon Tolles gemacht hast, zum Beispiel, sondern die wollen wissen, was du alles schon Tolles gemacht hast und sich auf die Stelle bezieht. Das heißt, wie kannst du konkret auf diese Stelle gemünzt weiterhelfen? Wenn die zum Beispiel einen Webentwickler suchen für PHP und du schreibst eine halbe Seite darüber, was du für tolle Ruby-Projekte gemacht hast, dann ist das eine super Geschichte, interessiert die Verantwortlichen aber null, denn die suchen jemanden, der PHP beherrscht, ja? Von daher, formuliere doch die Bewerbung so, dass genau die Sachen da drin auftauchen, die auch auf die Stelle passen. Und dann liest du deine Bewerbung einfach nochmal mit den Augen desjenigen, der die dann nachher auswertet und sich überlegt, passen diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die derjenige oder diejenige da aufzählt, auf das, was wir suchen? Löst das unser Problem? Ja, du willst quasi was verkaufen und man verkauft nicht, indem man sagt, das Produkt ist toll und dies und das und jenes, sondern du musst den Leuten, die das kaufen wollen, deren Probleme lösen, ja. Und das Problem, was der Personaler hat, ist, der braucht eine Person, die die Stelle ausfüllt. Und der will sich nicht von, in Anführungszeichen, Werbebotschaften von tollen IT-Lern zublubbern lassen, sondern der will sein Problem gelöst haben. Der will mit möglichst wenig Aufwand, heißt mit möglichst wenig Einarbeitung, Schulung und so weiter, diese Stelle besetzen. Und von daher, mach es dem Personaler einfach und sag ihm, mit welchen Fähigkeiten genau du diese Position optimal für ihn optimal besetzen kannst. So, das war meine erste Episode für fachinformatiker.de. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich habe jetzt einfach, wie gesagt, wahllos mal verschiedene Themenbereiche abgegrast. Ich könnte mir aber richtig coole weitere Sachen vorstellen für diesen Podcast, insbesondere auch für die verschiedenen IT-Berufe, die wir noch so haben. Vielleicht finden sich ja auch noch einige andere IHK-Prüfer oder Ausbilder oder ehemalige Azubis, wie auch immer, die vielleicht mal in einem Dialog mit mir, nicht unbedingt, aber vielleicht auch untereinander oder wie auch immer, mal was zur Ausbildung beitragen wollen. Ich bin natürlich gerne wieder dabei. Ich finde das Format Podcast einfach total super. Deswegen habe ich auch meinen eigenen gestartet vor insgesamt schon über einem Jahr. Und ich würde mich super freuen, wenn da vielleicht noch andere Leute dran teilhaben wollen und wir so vielleicht gemeinsam noch dazu beitragen, dass noch mehr Prüflinge sich halt noch mal ein bisschen besser auf die Prüfung vorbereiten und auch wir insgesamt vielleicht die Qualität der Ausbildung ein bisschen anheben. Denn was man da manchmal so sieht in den Prüfungen, das ist schon wirklich haarsträubend. Und ich finde es nicht schlecht oder nicht verkehrt, wenn sich die Prüflinge zum Beispiel auch mit so einem Podcast hier vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten können und wir uns als Prüfer auch mal ein paar richtig gute Prüfungen anschauen dürfen und nicht immer nur diesen Einheitsbrei oder die Sachen, wo einfach so Basiswissen fehlt. Ich kann es immer nur für Anwendungsentwickler sagen, ja. Wenn da die Objektorientierung nicht erklärt werden kann zum Beispiel oder für Physis, wenn die strukturierte Verkabelung nicht sitzt, ne. Solche Sachen, das muss einfach nicht sein. Und ich hoffe, dass vielleicht dieser Podcast auch dazu beiträgt, dass halt insgesamt das Niveau ein bisschen steigt. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wenn du noch irgendwie Anregungen hast zu der Podcast-Episode oder mir ein Feedback geben willst oder ganz andere anderer Meinung bist, was ich auch super spannend fände, ja, dann schreib doch einfach einen Kommentar dazu. Das Forum kennst du ja schon, sonst hättest du den Podcast nicht gefunden. Von daher wirst du wahrscheinlich einfach in einem Beitrag zu dieser Episode deinen eigenen Senf dazugeben können. Es würde mich freuen, wenn wir da in eine Diskussion einsteigen. Und wenn du selber vielleicht Interesse hast, vielleicht mit mir zusammen was aufzunehmen oder irgendwie zu einem anderen Thema, ja, dann melde dich doch einfach bei Stefan, der hat ja auch schon die Einladung nicht, aber den Blogbeitrag geschrieben, dass jeder einfach mitmachen kann, wenn er will. Von daher, ich würde mich freuen, wenn ich auch von anderen in Zukunft mal was zur Ausbildung hören würde. Ich wäre auf jeden Fall einer der ersten Abonnenten. So viel steht fest. Ja, ich hoffe, wie gesagt, für heute, du konntest ein bisschen was mitnehmen und sage vielleicht bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.